Tölke.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Moin zu P11. Praxis einfach leichter führen an diesem, wenn ihr uns zum ersten Mal hört, Sonntagmorgen. Wir zeichnen allerdings nicht an einem Sonntag auf, sondern Ela an einem Freitag. Das heißt, wir haben irgendwann heute Abend Wochenende. Hast du Wochenende oder hast du was vor?
Ich habe was vor.
Fußball?
Ja, leider nein. Dieses Wochenende sind die Ponys dran.
Okay, da wir nicht wissen, wann diese Folge ausgestrahlt wird, irgendwann an einem vergangenen Wochenende waren bei Ela die Ponys dran und vielleicht ist es an diesem Wochenende ja wieder der Fußball. Weißt du, was ich im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich Fernsehen anmache oder Podcasts höre und ich höre Politiker und PolitikerInnen reden? Und aktuell geht es ja meistens um Dinge, die nicht funktionieren, um Dinge, die nicht gut laufen. Das sind nie die Schuld, die gerade drüber sprechen, sondern immer die anderen. Ist das so ein Phänomen? War das schon immer so? Ist das ein deutsches Phänomen? Nimmt man das heute verstärkt wahr? Weil darüber wollen wir heute sprechen. Ich erkläre euch gleich nochmal genau, worum es heute geht. Blame Shifting, warum immer die anderen schuld sind. Macht man sich damit einfach? Warum macht man das?
Weil man es nicht ertragen kann anders.
Selber schuld zu sein?
Ich glaube, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass desto krasser die Umwelt gerade ist und desto krasser die Prozesse sind, unter denen du gerade leidest, desto wichtiger ist es, dass du da irgendwie nicht selber schuld dran bist. Und ich glaube, dadurch, dass gerade alle viel dünnhäutiger werden insgesamt und die Belastungen größer, ist es einfach so unerträglich, auch noch selber schuld an irgendwas zu sein. Und dadurch ergibt sich ja auch dieses Phänomen, dass man es so sensationsgeil findet, wenn andere schuld sind. So viele zeigen da mit dem Finger drauf auf Social Media und das bedingt sich so ein bisschen und ich finde das ganz, ganz fürchterlich.
Ja, darüber wollen wir heute natürlich sprechen, was das Ganze in der Zahnarztpraxis macht, in einer Praxis, in der natürlich Fehler passieren, in der es Ursachen für Fehler gibt und wir heute mal beim Thema Führung darüber sprechen, wie geht man als Praxisleitung damit um, weil das ist Psychologie, da kann man Einfluss drauf nehmen. Ja, natürlich ist es irgendwo auch bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen im Charakter verankert, dass man sagt, oh, ich ertrage das nicht, wenn ich schuld bin, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Thema. Aber wie geht man damit um, wenn man merkt, da wird mit dem Finger auf jemanden gezeigt? Ne, darüber wollen wir heute mal reden. Wir haben auch ein paar nette Studien mitgebracht, die ich euch in die Shownotes packe. Fehlerkulturreport 2023. Aus dem übrigens hervorgeht, da kommen wir aber gleich drauf, 2/3 der Führungskräfte gestehen ihre eigenen Fehler eher nicht ein. Ja, und eine andere Studie, die sagt, 85 von 100 Mitarbeitern haben schon geschwiegen aus Angst vor der Reaktion, also Fehler gar nicht zugegeben. All diese Dinge, Fehlerkultur ist ja ein wichtiges Thema. Und ja, wenn ihr uns zuhört, diese 45 Minuten plus, diese 45 Minuten plus, Fußball plus Ela plus Klausi. Mal gucken, wie lange wir heute darüber reden. Ja, dann wollen wir euch hoffentlich mit auf den Weg gegeben haben, wie ihr solche Blame-Shifting-Muster erkennt, dass ihr erkennt, wie das entsteht, handeln könnt, vielleicht auch im eigenen Verhalten. Ne? Mal reflektieren, bin ich vielleicht auch so jemand? Und dann schauen wir mal, was wir so, vor allem du, liebe Ela, mit deiner Führungserfahrung und dem Umgang mit eigenen Mitarbeitenden in deinem Team, was du da so alles uns mit auf den Weg geben kannst. Lass uns doch mal damit beginnen. Letztendlich kennt das jeder in der Praxis, ne? Ein Fehler passiert, 5 Leute schauen sich an und im schlimmsten Fall sagt einer, die war's.
Ja.
Und der.
Ja.
Nochmal, was steckt dahinter diesem Impuls? Die Schuld auf andere zu schieben und warum geht das so schnell? Weil ich glaube, das erkennen wir alle. Passiert was und sofort ist jemand schuld. Da wird nicht erstmal drüber diskutiert, Mensch, können wir das auflösen? Nee, irgendwo ist sofort der Schuldige.
Also man möchte ja auf jeden Fall nicht selber schuld sein. Das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Verhalten. Das ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, nicht selbst schuld zu sein. Aus ganz, ganz ursprünglichen Gründen wahrscheinlich. Und heutzutage halt auch, weil man es halt nicht so gut ertragen kann, schuld zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gar nicht so häufig auf andere gezeigt wird. Das ist dann schon eher eine Eskalationsstufe. Also wenn in einem Praxisteam einer sagt, nö, das war die, das dann eher schon so ein bisschen also Richtung... Also
ich war das nicht.
Ich war es nicht.
Das ist ja auch ein Unterschied, es aber sagen, als wenn ich sofort genau, jemanden beschuldige. Ne?
Es sagen einfach 10 Leute, ich war es nicht und ich weiß es nicht. Das sind ja die beiden Sätze, die ich am allermeisten hasse. Da kriege ich wirklich einen Affen, wenn ich das höre. Ich war es nicht und ich weiß es nicht. Und das ist immer ein riesiges Problem. Manchmal geht es dabei gar nicht um Schuld, sondern einfach auch nur um Informationen. Ich brauche ja zum Abbrechen Informationen. Mhm. Und mit ich war es nicht und ich weiß es nicht und ich war nicht dabei und keine Ahnung, komme ich halt nicht weiter.
Ach, dann kannst du auch den Fehler nicht in was Positives umwandeln. Nee.
Ich kann noch nicht mal rausfinden, ob es ein Fehler war oder nicht. Weil es war ja keiner und ich weiß es nicht. Das sind diese berühmten Niemand und Keiner, die in jeder Praxis arbeiten.
Kann es auch damit zu tun haben, dass allein dieser Gedanke, ich bin schuld, sofort dazu führt, das eigene Selbstwertgefühl zu hinterfragen, sich kleiner zu fühlen, weil ich was falsch gemacht habe?
In jedem Fall. Und da wir sowieso ein Problem haben mit Belohnung und mit Selbstwertbestimmung in Teams, wo du die nicht selber führen kannst, sondern wo du selber immer weisungsgebunden arbeiten musst, ist es nochmal schlimmer. Na, also desto weniger Möglichkeiten du hast, dich selbst zu entfalten und selbst Dinge zu gestalten und teilzuhaben, desto weniger möchtest du dann schuld sein an den Routinen, die du dann ausführen darfst, wenn da Fehler passieren.
Haben wir es vielleicht auch nicht gelernt, Konsequenzen zu ertragen? Weil ich meine, wenn ich sage, ich war das, bin ich ja auch der Erste, der dann in der Konsequenz gefragt wird, warum, wie machen wir es besser, warum hast du das gemacht? Eine gute Führungskraft fragt vielleicht anders, aber wir kennen es ja alle. Ja, ich war das, Chef. Boah, wie doof kann man sein?
Ja, das ist, also tatsächlich, das mit dem Konsequenzen ertragen hat aus meiner persönlichen Empfindung abgenommen. Mhm. Also ich glaube, die jüngeren Leute, die jetzt nachkommen in den Arbeitsmarkt, haben es ein bisschen schwerer, Konsequenzen zu ertragen, wenn sie in den alten Strukturen stattfinden, weil das wird ja häufig in Erziehung nicht mehr so gelebt. Also autoritäre Erziehung im Sinne von Ursache, Wirkung, Konsequenz haben wir so oft nicht mehr. Das kann Vor- und Nachteile haben, aber tatsächlich ist ja die Geschichte, dass eine Konsequenz als Strafe erscheint, ja, total fatal. Mhm. Ich möchte ja, dass mein Mitarbeitender was lernt aus dem Ding, was schiefgelaufen ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich ursächlich bei ihm schiefgelaufen ist und nicht eine Auswirkung von was anderem war. Und da haben wir ja mit Strafen eigentlich die schlechtesten Erfolge. Strafen funktionieren ja nur über Konditionierung und nicht über Verständnis. Und deswegen halte ich da nicht so viel von. Aber in so Führungssituationen, wo der Führende wirklich nur rüberkommt, mit jemandem die Schuld zu schieben oder jemanden zu beschämen, das gibt's ja immer noch, dass jemand beschämt wird für einen Fehler, den er gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er wieder passiert.
Idealerweise noch vor der ganzen Mannschaft. Das man ja auch gerne. Das habe ich jetzt vor kurzem noch in einem Gespräch mit einer Bekannten von mir, die mir sagte, unfassbar, wie oft mein Vorgesetzter mich vor versammelter Mannschaft für etwas verantwortlich gemacht hat, das ich auch war, natürlich. Mhm. Aber gut, die arbeitet jetzt nicht mehr bei dem Unternehmen.
Also in der Praxis ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ich finde, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Fehlerkritik, Fehlerfeedback und Fehlermanagement. Es passieren manchmal Dinge am Patienten, während man in schwierigen OPs oder Behandlungen ist und da muss sofort ein Feedback vom Behandler kommen. Wie ich das mache.
Aber Feedback ist ja nicht gleich Feedback.
Genau, ne? Wie ich das mache, ist halt die Kunst. Ne? Manchmal ist es so, dass Mitarbeitende, auch weil sie das nicht annehmen wollen, halt immer stoisch behaupten, ich werde immer vor Patienten rund gemacht. Und dabei war es vielleicht einfach nur ein strategisches Feedback in einer Situation, in der es sein musste, weil der Handgriff sonst nicht verbessert ausgeführt werden kann. Das muss man ertragen lernen. Das kann man viel besser ertragen lernen, wenn dieses Feedback regelmäßig und auf eine vernünftige Art und Weise kommt. Absolute No-Gos sind vorm Team runtermachen oder mit beschämenden Dingen arbeiten. Dann kommt es nämlich häufig auch zu Tränen. Das ist immer Scham. Mhm. Scham oder Enttäuschungswut und das ist ganz fürchterlich. Also wir hatten mal eine Praxis, da hat jemand dann ganz offen gesagt, ja, wir haben mal eine Zeit lang für den und den Fehler bei Dokumentation immer einen Euro ins Sparschweinen tun müssen. Das hat gar nichts gebracht. Die hatten einfach dann immer die Taschen voller Kleingeld und haben einfach die Sparschweine aufgefüllt. Jetzt müssen sie immer einen Schuh ausziehen. Müssen
das
halben,
hattest du in der in unserer halben Episode Tag zum Thema Feedback
Schuh
erzählt.
Rumlaufen.
Jetzt und haben sie immer alle ganz viel Schuhe dabei, aber bringt ja nichts. Du darfst sie ja nicht anziehen.
Die sind nicht mehr da.
Ja, das denke ich ja natürlich nicht.
Du kannst doch nicht jemanden mit Peinlichkeit beschämen und also fürchterlich.
Ja, aber lass uns mal nochmal zurückgehen auf das Thema, warum wir dazu neigen, Schuld nicht anzuerkennen oder sie auch auf andere zu schieben. Du hast ja eben gesagt, eigentlich, dass man selber sagt, ich war das nicht, ist der häufigste Satz. Aber natürlich wissen wir. Und ich meine, das scheint auch irgendwo so ein bisschen in der Genese dieser Gesellschaft irgendwo verankert zu sein, die Schuld bei anderen zu suchen, denen man dann Veränderungen in die Schuhe schieben kann. Ich glaube schon, dass sich das nach wie vor irgendwo so in diesen Köpfen etabliert hat. Es ist leichter, jemanden sofort zu beschuldigen, weil es dann weg von mir ist.
Ja.
Wie reagierst du dann als Führungskraft? Wir kommen gleich zu dem Thema, was machst du komplett falsch, wenn du als Führungskraft so agierst? Ne? Weil auch das kennen wir ja, das haben wir auch aus der Studie eben gesehen. Aber wenn ich jetzt als Praxisinhaberin, als Chef, da wird wieder irgendwas im Team hin und her beschuldigt. Das kann eigentlich so nicht sein. Wie gehe ich damit um?
Wenn ich das in der Praxis erlebe, hole ich die alle an einen Tisch.
Direkt zusammen?
Direkt zusammen. Also es ist ja, es wird ja nichts besser dadurch, dass man wartet und geredet wird, sondern dadurch wird ja fast alles schlimmer.
Ja.
Das heißt, ich hole die zusammen, die daran beteiligt waren und bespreche mit denen durch, warum ist das passiert? Warum? Wie konnte das sein? Der Klassiker ist zum Beispiel, dass irgendwas Teures in der Praxis kaputt geht, weil es falsch behandelt wurde. Und da muss ich rauskriegen, warum? Warum ist das passiert? Ist jemandem einfach was runtergefallen? Das passiert. Das ist leider so. Und da gibt es auch niemanden, den man da dann beschuldigen kann, weil man stolpert, es fällt einmal was runter. Fällt das andauernd runter? Muss man über Vermeidungsstrategien sprechen. Ne?
Vielleicht sollte man mal einen Nagel in die Wand hängen,
ja.
Kloppen, wenn man was dranhängen will. Ne?
Oder weniger trinken.
Oder so.
Nein,
ja.
Keine Ahnung. Aber ich hole sofort alle an einen Tisch. Das mache ich übrigens auch, wenn über Menschen gesprochen wird, außerhalb von Wohlwollen. Und wenn es eben um immer wiederkehrende Dinge geht. Also der Klassiker ist, dass immer die Kettchen von den Servietten mit in den Müll geschmissen werden. Solche Kleinigkeiten. Du bestellst jede Woche diese Kettchen neu.
Ja, am Ende kostet Geld. Ja,
ja natürlich. Schlimmer ist, wenn der Röntgensensor ständig auf dem Boden plumpst. Der kostet ein paar tausend Euro.
Mhm.
Na, das macht die Elektronikversicherung einmal mit, vielleicht nochmal und dann war's das.
Mhm.
Von daher, es gilt immer herauszufinden, warum ist das passiert? Was kann ich einfach so taktisch verbessern? Was kann im Ablauf verbessert werden? Oder ich kriege durch so ein Gespräch auch raus, da gibt es noch was viel Schlimmeres, was im Hintergrund ist. Was Psychologisches oder was anderes.
Das sind ja oft auch Konflikte zwischen Menschen, wenn die sich gegenseitig beschuldigen. Und du merkst, das ist immer die gleiche Konstellation.
Genau.
Ja, immer A sagt zu B und B zu A, da kann ja dann irgendwas nicht stimmen.
Genau.
Und da muss man ja ran als Führungskraft.
So sieht's aus.
Ja.
Also schlank weg zusammensetzen und es sofort klären. Desto länger man wartet, desto mehr potenziert sich das.
Warum neigen Führungskräfte dazu, gerne mal nicht zu sagen, ja, das war ich? Und dann sehr wahrscheinlich auch, weil sie es ja leicht und einfach haben, Untergebene, ich habe gerade Anführungsstriche in die Luft gemacht, zu beschuldigen, die sich ja eher nicht wehren können.
Ja, es ist als Führungskraft einfacher, ne? Weil in der Regel wird einem dann nicht widersprochen und ich kann ja den Stab brechen, über wen ich will in meinem Team, vermeintlich. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele das Gefühl haben, wenn sie Fehler zugeben, würden sie eine Schwäche zeigen und das würde ihre Stellung im Team dauerhaft verschlechtern. Aber du hattest am Anfang gesagt, dass 2/3 das nicht zugeben. Und tatsächlich freue ich mich darüber, dass 1/3 wirklich zugibt mittlerweile.
Wir gehen ja immer in die positiven
ja,
Zahlen.
Ja, das ist
ne?
ja jede dritte Führungskraft kann ganz offensichtlich mittlerweile, ich weiß
Fehler
nicht, wie die
zugeben,
Zahlen früher waren,
ja.
Fehler zugeben. Das halte ich für eine Errungenschaft. Dass es immer noch 85% der Mitarbeitenden sind, die es vertuschen, ist allerdings schrecklich. Und da muss man sich
aber nachvollziehbar.
Nachvollziehbar, aber schrecklich. Und da muss man sich als Führender die Karten legen, warum das so ist.
Naja, ich meine, du erzählst ja häufiger Geschichten aus Praxen und selbstverständlich sind das immer Beispiele, die nicht die Realität in Gänze abbilden. Aber da, wo bestraft wird, gebe ich Fehler nicht zu, weil ich nicht bestraft werden möchte. Und wenn Strafe alleine darin besteht, ignoriert zu werden, nicht mehr beachtet zu werden, weil man mir Aufgaben nicht mehr zutraut, weil ich vielleicht zweimal den Steri nicht angemacht habe oder wie auch immer. Ja? Und dann sind wir doch wieder beim Thema. Das liegt doch in den Händen der Führungskräfte, sowas zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Ich brauche dafür eine Aufklärung. Ne? Es passieren halt auch einfach oft Fehler, weil Mitarbeitende nicht gut eingearbeitet sind. Ne? Wir haben ja mittlerweile häufig Fluktuationen in Praxen. Ne? Arbeitnehmermarkt, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich erlebe das sehr häufig, dass Mitarbeitende in einer Praxis verantwortlich waren für alle möglichen Prozesse. Für Röntgenprüfung, für Instrumentenaufbereitung, für QM und so weiter. Und dann sind die weg und niemand ist ein Nachfolger. Und alle machen einfach so weiter, wie sie es irgendwie gelernt haben, von demjenigen, so über Hörensagen. Und die Prozesse sind überhaupt nicht klar. Und in so einem Kuddelmuddel passieren Fehler. Und dann werden die auch noch bestraft, in Anführungsstrichen. Das ist, da springt alles in einem an. Ungerechtigkeit, wütend ist man dann, kann ich doch nichts dafür. Natürlich vertuscht man das dann oder viele wollen es dann vertuschen. Das ist ja wie so ein Fluchtreflex. Ich will ja weg aus der Situation. Man hat dann roten Kopf, der Puls geht schneller, das Herz schlägt und ich will raus aus dieser Situation. Und dann ist es klug, wenn man sagt, nee, war ich nicht. Keine Ahnung.
Da warte ich jetzt natürlich an dieser Stelle nach knapp 15 Minuten auf deine beiden Lieblingsbuchstaben, wenn es um das Thema Struktur geht, nämlich QM.
Ja,
QM ist doch eine klare Basis, um Fehler zu vermeiden.
So sieht's aus. Und die Praxen, die ein QM haben, Achtung, und das auch leben,
ja,
konsequent,
haben alleine ist,
die haben gut. Auch eine deutlich geringere Fehlerquote. Mhm. Na, also, wenn ich irgendwo neu anfange als Mitarbeiter, dann freue ich mich doch, wenn ich nicht ins kalte Wasser geschmissen werde, sondern wenn sich eine Kollegin vor Ort mal mit mir beschäftigt und mir genau erklärt, wie das hier funktioniert. Wenn ich eine Geräteeinweisung bekomme, eine Prozesseinweisung bekomme, wie das überall der Fall ist. Wenn ich bei VW anfange in Wolfsburg am Fließband, kriege ich eine Geräteeinweisung. Da stellt mich keiner hin und sagt, hier, schraub mal. Sondern man wird eingewiesen und wir arbeiten ähnlich maschinell in vielen Bereichen in der Praxis. Und da muss ich eingewiesen werden, da muss ich wissen, wie müssen die Materialien behandelt werden. Es gibt von allem Herstellerangaben und so weiter und so fort. Desto sinnvoller ich diesen Prozess mache, desto geringer ist die Fehlerquote. Ja, was ist denn das für jemand, der neben mir am Stuhl steht und das Tray, was da voll bepackt nach einer Behandlung steht, einfach wie in so einer großen Picknickdecke zusammenpackt und den nächsten Mülleimer schmeißt? Das ist ja nicht jemand, der von sich aus böse ist und möchte, dass dem Zahnarzt ein Schaden entsteht. Das ist jemand, der nicht weiß, um was es dabei geht.
Der es auch nicht besser weiß unter
Umständen.
Der
weiß es nicht besser unter Umständen.
Ja.
Und dann braucht es so jemand halt ein bisschen Know-how. Das kommt dorthin, da machen wir das mit, das wird weiter benutzt, das wird verworfen. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nicht handeln.
Aber wenn Führungskräfte das nicht schaffen, sowas in den Griff zu bekommen, das macht ja auch was mit der ganzen Praxis. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist in einem Team, wo ständig diese Frage offen ist, wer ist schuld, wer hat das gemacht, es wird nur diskutiert. Das heißt ja dann auch, niemand übernimmt Verantwortung fürs eigene Handeln.
Ist
und da, wo keine Verantwortung übernommen wird, fehlt ja auch wieder Vertrauen, ja, weil Fehler werden nicht benannt. Wenn Fehler nicht benannt werden, wird keine Lösung gefunden, keine Veränderung findet statt, die Fehler passieren immer wieder. Das ist ja ein Teufelskreis. Was entsteht da für eine Kultur? Ich rede jetzt nicht von der Fehlerkultur, sondern generell von der Stimmung, von dem, was wir vielleicht auch so Team Spirit nennen. Da kann ja nichts wachsen.
Also nichts Gutes jedenfalls.
Oder nichts Gutes. Ja, wachsen
also
kann
da,
eine Menge. Aber
da sorgt nur jeder für sich selbst. Wenn du nämlich davon ausgehen musst, dass du im Falle eines Falles bestraft wirst, wie auch immer, dann sorgst du für dich selbst. Mhm. Ja, also es gibt auch andere Szenarien, in denen Leute dann wirklich zusammenstehen. Aus solchen Szenarien entstehen Revolten und so weiter. Aber das kommt in dem Bereich eher selten vor. Du sorgst für dich selbst, siehst zu, dass du nicht verantwortlich bist. Du übernimmst keine Verantwortung mehr. Du drückst dich vor diesen Sachen. Vor allen Dingen vor den Sachen, die schwierig sein könnten, vor komplexen Dingen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Assistenzsituation reden, Assistenz bei endodontischen Behandlungen mit der ganzen komplexen Vor- und Nachbereitung von den Pfeilen und so weiter. Am Ende noch mit OP-Mikroskop, also ganz, ganz schwierige Geschichte. Und dann hast du ja nicht nur den Verlust von Know-how und Workflow, sondern auch den Verlust von Motivation.
Ja, und dann hast du noch einen Chef, eine Chefin, wo du selber immer wieder siehst, die macht nie Fehler. Sie gibt es nie zu.
Ja, das ist ja ein Unterschied.
Ja, natürlich. Ne? Das eine, klar, macht keine Fehler.
Ja.
Die Menschen gibt es nicht, jeder macht Fehler. Aber ich glaube, gerade in der Führungsposition denkst du länger drüber nach, bis du sagst, ich gebe den Fehler zu. Mhm. Weil das ja auch so ein bisschen was damit zu tun hat, wenn ich Fehler nicht zugebe, dann ja, wahre ich ja auch den Schein des Erfolgs, des Positiven. Ich habe das alles im Griff, ne? Ich bin perfekt. Und da spielt man lieber die Perfektion vor, als Fehler zuzugeben.
Ja, zumindest denkt man, dass man das tut.
Ja, weil, man denkt das. Ja, ja.
Ne, also,
und eine Zeit lang wird das nach außen auch funktionieren.
Also in so einem Team, in einem kompetenten Team, was dich schon länger begleitet, eher nicht, weil die sehen das ja sofort. Hm. Also die ZFAs sind in der Regel richtig gut in dem, was sie tun. Die begleiten ja die Behandlung sehr intensiv. Die hocken ja stundenlang Knie an Knie mit den Behandlern, gucken in den gleichen Mund. Und die sehen schon, ob die Endo gut ist oder ob die Füllung gut sitzt oder ob die Krone gut passt oder eventuell nicht. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du ständig auf dieser Ebene surfst, nicht zuzugeben, wenn was nicht gut war. Und dann immer deine eigenen Sachen erhöhst, gegebenenfalls auch mit dem Patienten gemeinsam, dann eine Krone feiert, von der man vielleicht weiß, okay, in 5 Jahren machen wir die eh neu, weil sieht kacke aus, auf Deutsch gesagt. Und das Team hinter vorgehalten hat, boah, ey, was hat er da wieder eingesetzt? Mhm. Alter, es war so schlimm heute. Aber sich wieder gefeiert wie Graf Koks. Und das ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann, weil dann hast du einen völligen Kompetenzverlust, sowohl auf der persönlichen als auch auf der fachlichen Ebene. Weil als krasses Kontrastprogramm dazu hast du ja manchmal solche alten patriarchalen Führungsstile, wo jemand vielleicht ein ganz begnadeter Zahnarzt ist, aber so ein Choleriker. Wird dann häufiger gesagt, ja, der ist echt schwierig, aber macht tolle Arbeit. Aber wenn du kneifst und wenn du nie sagst, oh, das war jetzt nicht so toll, oder ne, wenn du da nie authentisch bist und dann auch noch so eine Führungsschwäche hast und dann da nicht so richtig performst, dann bist du komplett unten durch. Dann nimmt dich da irgendwann keiner mehr ernst.
Was macht das mit Teams, die erleben, dass ihre Chefs, ihre Vorgesetzten bewusst und früh eigene Fehler ansprechen?
Ich habe dann immer den Eindruck, dass die Vertrauensbasis da größer ist, weil die Kluft zwischen...
Und damit auch die Verbundenheit?
Genau, die Kluft zwischen Führungsebene und ZFA oder Angestellte ist nicht so riesig. Also die menschliche meine ich jetzt. Ne? Und ich habe den Eindruck, desto authentischer du bist und desto mehr deine Taten deinen Worten folgen, desto größer ist die Verbundenheit zum Team. Also die sind viel bereiter, dir Dinge zu verzeihen, selbst wenn man das gar nicht muss, ist ein bisschen altmodischer Sprachgebrauch jetzt, aber die sind viel bereiter, Dinge zu verzeihen, zu tolerieren, zu akzeptieren, das Menschliche hinter der Führungskraft zu sehen und auch mal einen ungeschickten Move zu verzeihen, als wenn man ständig so entfremdet ist voneinander.
Ja, und wir sprechen ja heute, also unser ursprünglicher Aufhänger war ja das Thema Blame Shifting, also die Schuldzuweisung. Und letztendlich ist es doch so, wenn du in so einer Kultur arbeitest, die du gerade geschildert hast, dann bist du ja auch jemand, der Fehler direkt zugibt, der viel eher Fehler zugibt. Und dann vermeidest du ja auch einfach diese Situation, dass da keiner mehr fragen muss, wer war schuld, ja, sondern du bist zu mir gekommen, hast gesagt, Mensch Klaus, da ist mir ein Ding passiert, sorry, was können wir tun? Dann habe ich ja ein ganz anderes Miteinander von vornherein. Ne?
Ja, also ich erlebe häufig sehr belastete Teams in Praxen, die eine ganz hohe Schlagzahl an Patienten haben. Da sind Teams, die oft quantitativ am Limit laufen. Mhm. Da sind extrem viele Patienten jeden Tag, manchmal 100 Patienten, die da durch so eine Praxis durchgeschleust werden. Und das Team ist oft am Limit. Und dann empfinde ich es immer als sehr, sehr schwierig, wenn wir dann dazu gerufen werden, weil in der Regel passiert wirklich zu 96% eine Sache bei so ganz vielen Patienten, die du durchschleust, deine Umsätze gehen eigentlich runter, wenn du es gesamt...
Obwohl du so viele Patienten...
Wenn du es in der Gesamt betrachtest, weil du kommst gar nicht mehr zu den intensiveren, wirklich geldbringenden Behandlungen. Du zerreißt dich zwischen 0,1 und zwischen Kleinvieh, hast unfassbar viel Aufbereitungsprozesse, hohen Materialeinsatz und wenig Ausbeute. Das heißt, du musst im Prinzip die Behandlung eher intensivieren als extensivieren, aber anderes Thema. Was ich damit sagen will ist, wir werden dann dazugeholt, weil die Umsätze runtergehen und dann ist die Dokumentation auch schlecht und dann findet so ein klassisches Blame-Shifting statt. Der Behandler sagt dann, ja, ich werde auch immer so alleingelassen hier in der Dokumentation. Mhm. Die schreiben nicht genug auf.
Das ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Da ist jemand anderer schuld, dass meine Umsätze nicht so sind, wie es mir vorstellt.
Ganz genau. Und das ist dann noch nicht mal böse gemeint, weil eigentlich beschreibt der wirklich eine Tatsache. Mhm. Aber warum das so ist, ist ja ein Fehler in der Struktur und im Management. Weil wo ist der Sinn, so viele Patienten durchzuschleusen? Mhm. Man muss halt vorher ansetzen, man muss die Patienten kategorisieren. Die, wo es nicht dringend ist, kriegen Termin in Wochen oder Monaten. Und die mit den guten Arbeiten, die mit den Dingen, die wichtig sind, auch für den Erhalt der Praxis, die kriegen eher Termine. Und man macht die Termine ein bisschen länger, damit die Mädels dokumentieren können. Weil hinten raus wird es ja nur teurer. Und das ist für mich das klassische Blame-Shifting, was ich in der Woche mindestens 2-3 Mal bei Neukundengesprächen erlebe. Weswegen ich mittlerweile immer sage, gut, Klasse, liebe Zahnärztin, lieber Zahnarzt, danke für das vertrauensvolle Gespräch. Jetzt hätte ich bitte gerne die Schlüsselmitarbeiterin in der Praxis, die ZMV, die PM oder die rechte Hand, die Chefassistenz. Ich möchte mit der die Prozesse auch nochmal durchsprechen, weil ich kriege nochmal einen Blick von einer anderen Seite. Und die Wahrheit ist meist irgendwo in der Mitte und das ist die Kunst.
Wenn jemand sagt, wir haben eine ausgeprägte Fehlerkultur in unserer Praxis, ist das ja meistens positiv gemeint. Und ich treffe auf viele Praxen, die sagen, ja, wir legen Wert, dass wir eine gute Fehlerkultur haben. Was ist das für dich? Wenn eine Praxis das dir gegenüber behauptet, was erwartest du dann in einer solchen Praxis?
Ja, also als erstes habe ich immer sofort, also das ist, keine Ahnung, ob das genetisch ist, aber ich habe sofort das Gefühl, Achtung, Worthülse, weil ich festgestellt habe, dass sie diese Fehlerkultur sehr, sehr häufig auf Prozesse bezieht, die mit der Qualität von Zahnersatz oder Kronen oder mit der eigentlichen Behandlung
also
zu tun haben.
Also nicht auf das Miteinander, nicht
genau.
Auf der menschlichen
genau.
Ebene.
Genau, die Fehlerkultur bezieht sich mehr so auf Dinge, die auch Dreieck mit dem Patienten stattfinden. Ich finde aber, Fehlerkultur sollte eher ansetzen und sollte erstmal mit den eigenen Prozessen zu tun haben. Dafür ist ja das QM ja da. Dafür machen wir das eigentlich und auch uneigentlich. Fehlerkultur fängt für mich schon da an, wo ich merke, ich habe in meinem Team Kommunikationsschwierigkeiten zwischen unterschiedlichen Personen. Oder zwischen unterschiedlichen Schichten. Oder die eine Assistenz will immer nicht bei der Assistenzzahnärztin assistieren und so weiter und so fort. Da fängt bei mir schon Fehlerkultur an. Und Fehlerkultur heißt nicht, dass ich mit dem Finger in eine Wunde pieke von irgendwas, was nicht funktioniert hat und jemanden suche, der die Verantwortung trägt. Sondern Fehlerkultur bedeutet, ich fange 15 Schritte vorher an und erschaffe eine Situation, in der dieser Fehler nicht passiert.
Zum Beispiel auch generell zu sagen, Fehler gehören in unserem Unternehmen einfach dazu.
Ja, wie Entscheidungen.
Genau, Fehler werden passieren. Wir werden nicht drum rumkommen, dass jemand mal etwas falsch macht. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir mit dem Menschen um, der genau diesen Fehler gemacht hat. Das heißt ja, am Ende liegt die Verantwortung, eine solche positive Fehlerkultur zu schaffen, immer in der Leitung, immer im Unternehmer selber.
Auf jeden Fall. Und ich arbeite da sehr, sehr gerne mit dem PDCA-Zyklus. Das ist Plan, Do, Check, Act. Und die meisten Praxen oder auch andere Firmen haben den kastriert. Die machen nämlich das P weg. Die haben nur einen Do, Check, Act. Die fangen an, irgendwas geht schief und dann wird agiert. Aber bevor ich anfange, muss
oder
ich planen.
Oder noch schlimmer, Ela, Entschuldigung, die haben auch das C vergessen. Die checken gar nicht mehr.
Kann auch sein.
Du und Act, die machen und es wird nur noch agiert auf irgendwas und reagiert auf eine Situation. Aber es gibt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zu überprüfen, warum das passiert ist.
Und dann kommt es zu Fehlern.
Ja.
Ne? Vor allen Dingen auch in der quantitativen Abarbeitung. Wenn du ein hohes Patientenaufkommen hast oder wenn du besonderen Herausforderungen situativ entgegensiehst und dann fehlt mir dieses P. Mir fehlt das Planen. Ich muss diese Prozesse verdammt nochmal vorher planen, damit die Mitarbeiter überhaupt eine Möglichkeit haben, sich daran entlang zu hangeln. Und im Idealfall haben wir das alles vorskizziert, dann arbeiten wir nach dem Konzept, was wir haben und stellen an einer Stelle fest, hier hakelt es immer, hier habe ich einen Fehler. Und dann fange ich nochmal an, dann ändere ich es. Und das kannst du auch wirklich alles übertragen, auf jedes Gespräch, auf jede Aufbereitung, auf jede Füllungslegung, auf jede Teamsitzung. Egal in welchem Zusammenhang kannst du das übertragen. Und sie lassen alle dieses P weg.
Das P ist weg. Jetzt wissen wir aber auch aus, zum Beispiel auch aus dem Fehlerkulturreport, okay, der ist jetzt 3-4 Jahre alt, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, dass viele Inhaber, Inhaberinnen, Führungskräfte davon überzeugt sind, eine gute Fehlerkultur zu haben, offen mit eigenen Fehlern auch umzugehen. Und wenn man dann das Team fragt, sagen die, nö.
Genau. Das Team verdreht dann in der Regel die Augen, versinkt in spontaner Sprachlosigkeit. Oder
du kennst es aus eigener Erfahrung.
Oder ist einfach www.wech.de. Also ich bin da mal nicht da. Also vom Ducken bis sich bewusst busy geben, ist dann ja alles dann dabei. Ne? Und Fehlerkultur bedeutet, nicht in den Strafenmodus zu gehen, sondern mit dem Team auf, jetzt kommt wieder ein Buzzword, Augenhöhe, den Prozess zu durchleuchten. Warum ist das passiert? Was nutzt es mir denn meiner Mitarbeiterin, die zum dritten Mal diese Kette weggeschmissen hat? Was nutzt es mir denn, der zum dritten Mal irgendwie einen von Latz zu knallen und es hat sich bei den ersten beiden Malen schon nichts verändert. Mhm. Muss ich mich doch als Führungskraft fragen, warum ist das
ja,
so?
Ja, du musst halt auf die Sachebene. Du musst dabei auf die Sachebene, du darfst nicht auf die persönliche Ebene.
Ja.
Ja, weil ich meine, am Ende, was macht das mit den Menschen?
Macht sie verkrampft.
Ja, es macht sie verkrampft, die verlieren Vertrauen, sie haben keinen Bock mehr auf dich. Das ist ja all das Thema. Und wenn du dann selber noch als Führungskraft auch noch das schlechte Vorbild bist, ich meine, dass du hinterschaut. Dadurch schaut dich ja jeder, der dich ein bisschen kennt.
Ist so.
Ja. Also du kannst ja deinen Mitarbeiterinnen, die 10 Jahre neben dir stehen, nichts mehr vormachen.
Nein, überhaupt nicht. Auch bei Abrechnung und bei Assistenz, bei Aufbereitung, die wissen das alle. Ne? Und ich muss ja immer am meisten lachen, wenn Zahnärzte mit ihren Statistiken in den Zahnarztpraxen, in ihren Abrechnungsprogrammen so geizig sind und diese Statistiken immer vor den Abrechnungsmitarbeitern verstecken, indem sie ihnen die Berechtigung dafür nicht geben.
Hat wohl Gründe.
Ja, ich weiß nicht, welche Gründe, weil wir rechnen alles ab, auch die Mitarbeiter vor Ort, die wissen eh, was reinkommt. Mhm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das Problem ist halt, dass dann wertvolle Daten fehlen, um diese Prozesse zu optimieren. Ne? Also das operative Controlling durchzuführen, kannst du ohne Statistik nicht machen. Mhm. Also von daher ist das immer so ein bisschen schwierig.
Ja, vor allem, wenn man nochmal auf die unternehmerische Ebene gucken, wenn du in einer Kultur lebst, in der ständig jemand beschuldigt wird, dann reduzierst du ja auch die Motivation, Dinge zu tun, weil keiner möchte mehr was falsch machen und damit will keiner mehr ein Risiko tragen. Du bremst ja auch die eigene Entwicklung.
Ja,
da passiert
definitiv.
Ja nichts mehr, oder?
Definitiv. Also ganz häufig fällt immer ein Satz in Bewerbungsgesprächen bei uns, ich setze mich dem nicht mehr aus. Das ist ein ganz häufiger Satz, der gesagt wird.
Von Teamseite.
Von Teamseite. Das sind Mitarbeitende, die haben sich bei uns beworben, Abrechnungskräfte oder so, die sagen dann, ich setze mich dem nicht mehr aus. Ich darf das immer nur so und so machen und dann war das und das nicht richtig und dann fehlte das. Ich setze mich dem Stress nicht mehr aus. Und das ist das Nächste, was kommt. Durch eine schlechte Fehlerkultur hast du viel mehr Stress im Team, weil ständig improvisiert werden muss. Mhm. Du bist dauernd am Improvisieren und wenn das Team sich gut versteht und quasi so eine kleine Einheit bildet gegenüber dem Führenden, dann machen die ja einen Schulterschluss. Das heißt, der Stress ist im ganzen Team.
Was macht man, um künftig zu vermeiden, eine Kultur aufzubauen, die eher das Thema Angst vor Fehler in den Fokus rückt? Wie wäre es beispielsweise damit, mal für sich selber zu denken, statt die hat wieder was falsch gemacht? Hey, ich habe es zugelassen, dass jemand in meinem Team was falsch macht.
Sehe ich genauso. Ich liebe diesen Spruch, mein Zirkus, meine Affen. Den liebe ich wirklich. Und es sind eure Praxen und ihr habt da den Hut auf, die Verantwortung. Ihr seid für eure Prozesse verantwortlich und ihr könnt weder Verantwortung für Durchführung oder für Fehler an die Mitarbeitenden delegieren oder abgeben. Das ist euer Business. Und desto besser die Prozesse, desto weniger Fehler dabei. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was wir auch in mehreren Folgen schon hatten, psychologische Sicherheit. Mhm. Ich merke das häufig im Onboarding, egal ob bei uns oder in anderen Praxen. Mitarbeitende kommen von überall her, aus den unterschiedlichsten Konstellationen. Viele müssen das tatsächlich in Praxen, die das wirklich gut können. Und da kenne ich auch einige. Ist ja nicht so, dass ich nur welche kenne, die es nicht können, sondern es gibt unfassbar viele ganz charmante Praxen mit tollen Konzepten, die das sehr gut können mit den Mitarbeitenden. Und häufig müssen neue Kolleginnen und Kollegen das erstmal lernen, dass sie jetzt in einer verbesserten psychologischen Sicherheit arbeiten können. Die kommen ein bisschen geduckt an und kommen mit dem Mindset, ich muss performen und vertuschen.
Und ich darf keine Fehler machen.
Und die Praxen, die sagen, okay, es gibt Ebenen, da habe ich den Fehler nicht so gerne. Ne? Also sieh zu, dass du mit den teuren Materialien vernünftig umgehst. Hier ist die Anleitung, ich erkläre dir wie. Aber auf anderen Ebenen kann man dann relativ schnell lernen, dass man auch Fehler machen darf. Dass man angehalten wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Dass es Entscheidungsfindungsprozesse gibt, die für Mitarbeitende freigegeben und gewollt sind. Dass selbst wenn man eine falsche Entscheidung trifft, man dafür gelobt wird. Besser zu entscheiden, als nicht zu entscheiden. Wenn sie falsch war, lernen wir was draus, machen was anders beim nächsten Mal. Es hört sich jetzt sehr weichgespült und sehr, ja, nach Love Me, Touch Me, so Kibbutz an. Ist es aber gar nicht, weil es wirklich im Alltag eine ganz normale Sache ist. So würdest du es deinem Kind auch beibringen. Ne? Also was ich ja möchte bei meinen Mitarbeitenden ist, die Fähigkeit des Laufenlernens wieder hochzuholen. Was sind wir alle emsig, wenn wir laufen lernen? Wir fallen 1000 Mal auf die Schnauze und wir stehen 1001 Mal wieder auf, bis wir sprinten können. Und später im Leben verlernen wir das. es gibt noch so zwei, drei Sachen, für die wir vielleicht brennen. Das ist meistens was anderes, eine Sportart, irgendwas anderes, was wir toll finden. Im Arbeitskontext verlieren wir das aber wieder. Und ich möchte ja Mitarbeitende haben, die tausendmal wieder aufstehen. Und das tun sie nicht, wenn ich als Mutter hinter meinem Kind stehe und sage, boah, du Depp, bist schon wieder umgefallen. Also wie schlimm ist das denn?
Ja, vor allem nicht, wenn die Konsequenz aus einem Fehler ist, beschuldigt zu werden.
Genau, sondern wir haben sie wieder hingestellt, unsere Kids. Wir haben ihnen den Dreck von der Windel, vom Windelpöter abgeklopft und haben sie ermutigt, wieder loszuziehen. Mhm. Und wir wussten aber schon, sie machen den Fehler nochmal. Und trotzdem haben wir das Wohlwollen gehabt. Und das, finde ich, ist ein gutes Rezept und auch ein gutes Beispiel für, wie man Führung mit Fehlern machen kann.
Ja, man hört ja auch gerne immer mal wieder diesen Satz, aus Fehlern lernen. Jetzt mal meine Frage an dich. Lernt man aus Fehlern oder lernt man aus den Konsequenzen?
Unterschiedlich. Aus den Konsequenzen lernst du eigentlich eher das Vermeiden von Situationen, finde ich. Und auch das Vermeiden von bestimmten Arten von Strukturen, das Vermeiden von Arbeitgebern.
Wenn die Konsequenz immer eine Art Sanktion und Strafe ist.
Ja. Aktives Lernen und aus Fehlern, finde ich, findet nur dann statt, wenn diese Fehler gemeinsam aufgearbeitet werden. Also ich rede jetzt über einen Arbeitskontext. Ne? Privat ist eine ganz andere Geschichte. Aber
wir sind jetzt von den Kindern und den Windeln wieder weg.
Ja, aber ich finde das Beispiel sehr, sehr gut. Also ich werde das wiederverwenden.
Das Beispiel ist perfekt, aber du hast dich selber wieder jetzt gerade in den arbeitsberuflichen Kontext zurückgeredet.
Und im arbeitsberuflichen Kontext ist es so, dass du am besten lernst, wenn du das verstehst, was du tust. Weil dann verstehst du den Sinn dahinter und weißt, warum du das so machst. Und wenn du den verstanden hast, wirst du den Fehler nur dann machen, wenn irgendwas anderes ist, irgendein Ausnahmezustand oder so. Mhm. Dazu gehört auch, dass man den Wert von Dingen kennt, dass man auch unter Umständen weiß, was man anrichtet, wenn man oberflächlich ist und sich nicht an die Prozesse hält. Ne? Also zum Beispiel einen Röntgensensor für 5.000 € einfach runterdeppern lassen oder, keine Ahnung, die Prime-Scan, den Scanner mal entspannt auf den Fußboden schmeißen, weil man zu faul war, den Deckel von der Transportkiste zu schließen. Das sind Dinge, da kann man dann auch schon mal sagen, sag mal, geht's noch? Das geht schon. Man darf auch mal eine Emotion zeigen. Ne? Aber was ich eben nicht machen darf, ist Menschen strukturell beschämen.
Ja, und in ihrem Selbstwertgefühl.
In ihrem
eben
Selbstwert.
Nicht zu sagen, du bist ja doof, sondern zu sagen, hey, okay, das ist jetzt für die Praxis blöd, ne, weil ich kann jetzt den Scanner 2 Tage nicht einsetzen. Okay, jetzt erklären wir dir aber nochmal, wie der Deckel drauf geht.
Ganz genau, die Klipse müssen zu sein.
Die Klipse sollten zu sein.
Es gibt da so viele Dinge, wo man gute Beispiele machen kann. Aber darum geht es im Prinzip. Und die Teams, die das können und das beherzigen, und da geht es ja nicht nur um die Führenden selber, sondern auch um die Mesostrukturen, also PMs und sonst was alles. Ne? Leitende Zahntechniker in Laboratorien, um alle möglichen auf der mittleren Führungsebene. Wenn ich es schaffe, eine Fehlerkultur zu etablieren, die auf Wohlwollen und Respekt und auf der reinen Prozessoptimierung beruht, dann habe ich da schon echt ordentlich was gewonnen.
Also unser Fazit auch mal wieder bei unserer heutigen Episode. Schaff psychologische Sicherheit. Gibt es eine ganze Folge von uns, selbstverständlich. Weil Sicherheit schafft Vertrauen. Vertrauen schafft natürlich auch Fehlerkultur, weil ich dann weiß, wenn ich einen Fehler zugebe, dann werde ich nicht als Person sanktioniert, sondern die Tat und nicht der Täter, wie man so schön sagt.
Hm. Ja, und an die Führenden, seid mal ehrlich mit euch selber. Man kann tatsächlich sagen, das ist mir nicht so gut gelungen.
Ist eine Stärke.
Ich finde, das ist eine Superpower.
Ja, und ich hab auch noch einen Tipp. Wenn du im Rheinland bist, vor allem so im Umfeld von Köln Richtung Brühl, Richtung Eifel, dann sag niemals, das war ich nicht in Schuld. Weil weißt du, welche Antwort du dann kriegst?
Nee.
Ja, ich bin auch nicht in Frechen. Verstehst du denn?
Nee.
Nee, weil in Schuld ist ja grammatisch völlig falsch.
Das ist
aber
mir schon
es gibt
klar.
Da berühmte Radrennen, Frechen, Schuld. Und zurück, glaube ich. Schuld ist ein Ort in der
Schuld
Eifel.
Schuld ist ein Ort in der Eifel.
Ich glaube, schreibt sich mit GT.
Gut.
So, okay, das waren die 120 Sekunden Gossip zum Ende dieser Episode.
Ich kenne jetzt einen Dorf in der Eifel.
So.
Yay.
Ja, ich weiß nicht, ob es da Rennen noch gibt. War ganz früher bekannt und berühmt. Aber egal. Ihr Lieben, ich sage danke fürs Zuhören und nehmt hoffentlich was mit. Wenn der eine oder dem anderen mal wieder was runterfällt in der Praxis, dann guckt mal, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass der nicht wusste, dass man die Kugel nicht auf eine schiefe Ebene stellt.
Und die Klipse müssen immer zu.
Und die Klipse macht die Klipse zu. Wir machen die Episode zu. Ela, danke. Danke euch fürs Zuhören.
Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen.
Mach die Klipse zu.
Mach die Klipse zu.
Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.